Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, hier im Parkhotel Heilbronn in der Bar 1042. Kleines Jubiläum heute, unsere 50. Sendung. Exakt vor 3 Jahren sind wir gestartet und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir auch einen richtig gut informierten Jubiläumsgast haben und einen Prominenten noch mit dazu. Herzlich willkommen, Katja Hornefer. Schön,
Vielen
dass Sie
Dank.
Da sind.
Schön.
Ich freue mich. Sie haben gleich einen Doppelauftritt heute in Heilbronn. Deswegen sage ich auch Dankeschön den Kollegen vom ASB Heilbronn-Franken, namentlich Guido Rebstock, die das vermittelt haben, dass wir vorher hier ohne Ausrede machen dürfen. Und anschließend geht's ins Theater zum Heimspiel mit Stefan Heim.
Wolfgang Stefan
ist der andere. apropos, nervt es, wenn Sie zunächst immer, egal wo Sie hinkommen, nach den Wetteraussichten gefragt werden? Ist das immer die erste Frage, selbst im Privaten?
Nee, das ist es nicht. Also im Privaten schon, aber sonst ist es eigentlich eher die, ist das nicht die und sind Sie nicht und machen Sie nicht und Sie machen doch das Wetter und Sie machen es doch so und so und so und so. Die Frage nach dem Wetter ist dann erst die zweite Frage. Ja, also erstmal ist die Frage, ist es jetzt, habe ich jetzt wirklich jemanden erkannt, den ich kennen könnte? Und dann ist die Frage nach dem Wetter. Nein, ich sage dazu immer gerne, ich freue mich, wenn man mich nach dem Wetter fragt. Dazu kann ich ja jedenfalls gut Auskunft geben.
Und das werden Sie sicherlich auch heute machen. Wir haben jede Menge Wetter, Klima und andere Fragen vorbereitet. Und Sie können natürlich das Gespräch auch wieder im Podcast anhören auf unseren entsprechenden Podcast-Kanälen. Und bestens informiert werden Sie mit dem Newsletter aus der Chefredaktion, die eingeblendete Adresse, unter der können Sie sich für den Newsletter anmelden. Ja, ich habe mal ein bisschen geschaut, wie es bei Ihnen losging. Sie haben promoviert in Hamburg Meteorologie. Dann waren Sie unter anderem beim SWR. ZDF in der Wetterredaktion, ab 2007 in der 19 Uhr Nachrichten und seit 2020 Leiterin des Wetterteams im ZDF. Was sind denn da die Aufgaben einer Leiterin des Wetterteams im ZDF?
Also eine der Aufgaben ist natürlich immer noch im Fernsehen einfach das Wetter vorherzusagen. Aber als Leiterin des Wetterteams bin ich die Ansprechpartnerin gegenüber dem ZDF und gegenüber anderen möglichen Anfragen. Das heißt, ich habe auch so tolle Aufgaben wie Dienstplangestaltung bei unserem kleinen Team. Man denkt ja jetzt für euch, das sind Hunderte, wir sind zu siebt. Mhm. Das ist also sehr überschaubar.
Gehören da alle dazu, auch die, die das Morgenmagazin machen und Mittagsmagazin?
Ja, Benjamin Stöwe ist außen vor. Benjamin Stöwe ist kein Meteorologe, er ist Journalist und wird von meinen Kolleginnen und Kollegen gebrieft. Mhm. Und die sitzen in Mainz, Benjamin Stöwe in Berlin im Morgenmagazin. Aber sonst sind wir alles eben diplomierte, promovierte Meteorologen, haben entweder einen Bachelor oder Master of Science, irgendwie sowas, sind also Studierte. Und dazu, ja, wir sieben sind das und wir machen halt von morgens 3 Uhr, wenn wir eben halt Benjamin Stöwe betreuen, bis abends Heute-Journal-Update machen wir alle Wetter. Und das ist mit 7 Leuten dann doch schon, ja.
Muss die Chefin dann die Texte abnehmen, die dann die Meteorologen anschließend?
Nee, es geht um was anderes. Es geht eigentlich darum, dass wenn wir vor der Kamera auftreten, arbeiten wir immer im Team. Also einer steht da vorne und macht den Hampelmann und der andere macht die Karten, aber es ist natürlich ein Teamarbeit. Das heißt, im Zweifel, wenn es jetzt gerade im Sommer darum geht, kommen jetzt die Gewitter, wann kommen sie, wo kommen sie, wie viele Gewitter mache ich auf die Wetterkarte, ist vielleicht nicht jedem klar. Auf unserer kleinen Deutschlandkarte sind genau 13 Wettersymbole. Naja, und da können Sie sich vorstellen, für Heilbronn bleibt da keine einzelne Wolke übrig. Also da müssen wir halt miteinander ringen, also der Hintergrundkollege, die Kollegin und ich. Wie machen wir das? Wie stellen wir das am besten dar? Ist es vielleicht sinnvoll, eine Nord-Süd-Karte zu zeigen oder Vormittag, Nachmittag? Und dann geht es darum, diese Prognose in Worte zu fassen. Und natürlich nehmen wir uns da gegenseitig ab. Ja, sagen wir, formulieren wir das so oder eher so. Also da bin ich nicht als Chefin diejenige, die da überall drüber guckt, aber im Zweifel ist man im Team dabei, die möglichst beste und verständlichste Prognose zu erstellen.
Jetzt haben Sie schon einiges verraten, wie so der Arbeitstag aussieht. Sie haben mal gesagt, das ist fast schon Detektivarbeit. Ja. Was ist denn da die Detektivarbeit?
Naja, wir haben ja ganz viele Wettermodelle, ja, und zwischen 10 und 15 Wettermodelle, je nachdem, welche Region wir anschauen für Deutschland. Und die Modelle sind immer mal ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel gerade Anfang dieser Woche konnten wir das sehen. Da war klar, jetzt am Wochenende passiert was. Entweder gibt es einen Riesensturm über Norddeutschland oder es gibt die Schneekatastrophe in Süddeutschland. So, wahrscheinlich wird der Sturm nicht ganz so heftig sein und die Schneekatastrophe bleibt auch aus, aber es wird kräftig schneien in Süddeutschland. Mhm. Aber man konnte halt schon Anfang Anfang der Woche sehen, da passiert irgendwas. Jetzt haben Sie verschiedene Modelle und jetzt müssen Sie einem Modell glauben, vielleicht dem anderen mehr. In aller Regel ist es so, wenn man solche Extreme hat, es nähert sich hinterher an und ein paar Tage vorher sind wir dann ja auch sehr sicher mit der Prognose. Aber so 5-6 Tage im Voraus, schwierig.
Verändern sich die Prognosen so im Laufe des Tages, wenn Sie das erarbeiten, dass da neue Einflüsse kommen und wenn Sie mittags irgendwie das schon vorgefertigt haben, dass Sie dann um 18 Uhr nochmal aktualisieren müssen oder so?
Also wir machen das nicht so, dass wir jetzt um 12 Uhr sagen, so das ist jetzt die Prognose für den nächsten Tag und gut ist. Tatsächlich gibt es verschiedene Modellläufe. Also der Hauptlauf geht immer um 0 Uhr UTC los. Es gibt aber auch einen 12 Uhr Lauf, der um 12 Uhr UTC gestartet wird. Es gibt auch Zwischentermine um 6 und um 18 Uhr. Und immer wieder kommen halt neue Erkenntnisse. Mhm. Wobei man weiß, dass diese Zwischentermine manchmal nicht so eine gute Prognose haben wie der 0 oder der 12 Uhr Lauf. Aber trotzdem beobachten sie natürlich gleichzeitig immer noch das Wetter. Also wie am heutigen Tag, da kommt halt eine Front von Nordwesten heran. Und natürlich, meine Kollegen, die jetzt heute im Dienst sind, die gucken ganz genau, wie weit ist sie denn jetzt mittags schon gekommen? Wann kommt das in Heilbronn an? Also im Moment sehen wir ja, hier regnet es noch gar nicht. Aber irgendwann heute Nacht wird das massiv anfangen zu schütten. Ja? Und die Frage ist halt, kommt es 2 Stunden früher oder später? Und natürlich schauen wir uns dann an, wie entwickelt sich das Wetter wirklich? Kommt es etwas später? Kommt es etwas schneller? Wie heftig ist es?
Wird das eigentlich vorher geprobt? Sie machen ja 2 Varianten. Einmal für die Heute-Sendung, dann für Dreisat gibt es ja nochmal eine andere mit Deutschland, Österreich und Schweiz. Und Sie stehen ja dann vor diesem Greenscreen. Ne? Und die Zuschauer sehen es ja, aber Sie sehen wahrscheinlich die Wolken nicht, auf die Sie hinter sich zeigen.
Ne? Ja, also bei uns ist es noch nicht mal mehr ein Greenscreen, sondern wir nennen das die grüne Hölle, weil das ganze Studio, das ist riesengroß, das ist viel größer als hier diese Bar, komplett grün ausgekleidet ist. Und tatsächlich sieht man was, weil nämlich eine Projektion mich selber zeigt, wie ich was zeige. Man kann sich vorstellen, wie so ein riesiges Dia. Und das ist einerseits auf meiner rechten Seite, wie auch auf der linken Seite, weil manchmal muss ich mich ja auch abwenden, um irgendwie bei den 3 Tagen irgendwas zu zeigen. So kann ich mich dann orientieren im Raum, weil ich mich selber sehe, wie ich was zeige.
Ah, okay. Also, bei uns ist noch alles echt.
Ja, naja, das ist total schön.
Weder grüne Hülle noch
Ja, und übrigens, Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf, beim ZDF gab es sowas auch mal. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, aber vielleicht einige Zuhörer, Zuhörerinnen werden sich erinnern. Früher waren die Heute-Nachrichten in einem Studio, das hinten auch Fenster hatte.
Ja, ja. Das war noch unter Klaus Seibel
damals. Ja, genau. Ja, so. Da konnte man nämlich sehen, draußen hat es geschneit. Ja, ja. Oder es geht gerade die Sonne unter. Oder da war auch ein Baum oder irgendwas. Da fielen dann die Blätter. Da hatte man noch die Idee, wir sind im Wetter drin oder wir sind in einer gewissen Jahreszeit. Mhm. Also ich fand das großartig. Stimmt. Jetzt sind wir in einer grünen Hölle, die ist im Sommer, ist sie angenehm kühl, im Winter manchmal furchtbar kalt, aber keiner sieht mehr die Jahreszeit.
Machen Sie am Tag danach einen Faktencheck, wie richtig man mit der Prognose gelegen ist?
Auf jeden Fall. Ja. Also gerade jetzt in dieser Winterzeit, wenn es so um Nebel geht, da können Sie sowas von daneben liegen. Das ist schon ein Zehntel Grad, dass das ausmacht, ob sich Nebel auflöst oder nicht. Hat man vielleicht den Wind ein bisschen unterschätzt oder überschätzt? Schon haben wir gesagt, es bleibt in, 7/8 Deutschland bleibt es trüb und gepfiffen. Am nächsten Tag gibt es nur so ein paar kleine Wolkenfelder, Nebelfelder am Oberrhein und am Bodensee und sonst ist ganz Deutschland sonnig. Furchtbar, ja. Katastrophe. Ich meine, wir können nichts dafür. Es liegt in der Natur der Sache, dass einem sowas passiert. Sowas ist natürlich sehr augenfällig. Wenn Sie jetzt meinen, ob wir immer ganz genau schauen, wir haben für Heilbronn heute vielleicht 7 Grad vorhergesagt, nun wurden es nur 6. Das kontrollieren wir nicht.
Jetzt gab es ja früher, Sie haben es gerade vorhin angesprochen, die Wettervorhersage in der Tagesschau, in der Heute-Sendung, die kam vom Deutschen Wetterdienst und dann war irgendwie gut. Heutzutage über Social Media, man kriegt ja im Stundentakt neue Prognosen, neue Horrormeldungen. Ist man da jetzt mittlerweile auch ein bisschen ein Getriebener bei den Wettervorhersagen geworden? Oder?
Also ich lasse mich nicht treiben.
Gerade weil immer mehr Horrorszenarien dann an die Wand gespiegelt werden. Ne? Also droht die große Schneekatastrophe, Sie haben es gerade angesprochen, oder ja. Schnee. Also wir haben ja auch Kollegen bei uns in unserer Online-Redaktion, die haben auch schon gesagt, am Wochenende gibt es große Schneechaos in den Löwensteiner Bergen. Die Löwensteiner Berge, muss man wissen, sind 560 Meter hoch, gehören zu unserer Region. Ich glaube, da können wir Entwarnung geben, oder?
Also ganz große Schneekatastrophe nicht, aber tatsächlich wird es in Süddeutschland, meinen wir aber eher den Alpenrand oder auch die höheren Regionen, wie im Schwarzwald oder Schwäbische Alb. Also da wird es schon kräftig schneien und nächste Woche wintert es sich auch ein bisschen ein. Es wird also kälter und der Schnee, der da liegt, bleibt auch liegen. Ich will noch mal gerne zurückkommen auf diese Frage, inwieweit ist man da ein Getriebener und inwieweit, also wir beim ZDF bemühen uns eigentlich immer um es mal auf gut Deutsch zu sagen, den Ball flach zu halten. Also nicht so da drauf zu hauen. Und natürlich wissen wir, dass es andere Medien gibt, die da sehr gerne mit großen, plakativen Überschriften schon 3 Wochen vorher, weiß ich nicht, den Eiswinster verkaufen. Machen wir nicht, finden wir unseriös.
Ja, ja, das ist ja auch das Thema, das Sie gerade vorhin angesprochen haben. Wie wird denn der Winter?
Ja, also wir wissen, es gibt saisonale Klimavorhersagen vom Deutschen Wetterdienst und auf die kann man sich einigermaßen verlassen. Danach sieht es so aus, als ob das auch wieder ein Winter wird, der eher ein bisschen milder wird als im vieljährigen klimatologischen Mittel. Aber damit können Sie eigentlich nichts anfangen, weil das natürlich nicht heißt, dass es nicht irgendwann auch mal sehr kalt wird. Wir stellen in den letzten Jahren immer mehr fest, dass dieser Hochwinter derjenige ist, der nochmal den Schnee und die Kälte bringt. Und das ist erst zu Ende Januar oder im Februar der Fall. Also dieser Schnee zu Weihnachten ist eigentlich sowieso ein Mythos. Cool. Brauchen wir nicht und hatten wir auch früher nicht so oft und kommt selten vor. Und ja.
Was halten Sie denn eigentlich von Wetter-Apps?
Es kommt darauf an. Also die Wetterwarn-App des Deutschen Wetterdienstes kann man uneingeschränkt empfehlen. Vor allem das Wetterradar. Das ist eine gute Sache, um sich eben genau für diesen Nachmittag, man will, weiß ich nicht, Radfahren oder sonst was, sich darauf zu verlassen, ist eine gute Sache. Für die normalen Wetter-Apps, da muss man sich immer überlegen, was steckt dahinter? Sind da mehrere Modelle, fließen die da ein oder ist es nur ein Modell? Und da gibt es Unterschiede, aber da muss auch jede für sich selber rauskriegen, was passt denn zu mir? Bin ich jetzt der Segler, dann interessiert mich vielleicht eine App, wo der Wind besonders ein Thema ist oder bin ich Segelflieger oder sowas? Und andere interessieren sich für was anderes. Ist vielleicht ein Pollenallergiker, der interessiert sich für was anderes. Also man kann da sicherlich seine eigenen Studien machen. Ich selbst benutze die Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes, fahre damit gut und im Übrigen freue ich mich auch mal in andere Apps reinzugucken. Haha, was haben die denn da wieder gemacht? Weil das Wichtigste ist eigentlich, wenn Sie eine Wettervorhersage haben wollen, dann ist eigentlich das Wichtigste, dass Ihnen einer erklärt, was denn da wohl passiert. Dann wissen Sie, das haben Sie vorhin gehört, da kommt eine Front und es fängt an zu schütten. Also nehme ich mal meinen Schirm heute Abend noch mit, wenn ich da irgendwo hingehen will, zum Beispiel zu Heim oder wohin auch immer, und weiß, auch wenn es vielleicht auf dem Hinweg noch trocken ist, auf dem Rückweg könnte ich dann nass werden. Ja, und das ist eigentlich das, was eben die App so einfach nicht kann.
Jetzt haben wir uns natürlich auch auf die heutige Sendung akribisch vorbereitet und gestern zugeschaut, als Sie gestern das Wetter von heute vorhergesagt haben, nach der Heute-Sendung. Da haben Sie gesagt, hoch Dustin bringt Sonne im Osten. Wir hatten aber auch Sonne hier im Westen heute.
Ja, es waren noch die Reste. Es war auch noch Hochdustin. Ja, genau.
Und dann kam tief Vivian. Genau. Und am Freitag und Samstag kräftiger Regen, der dann am Sonntag in Schnee übergeht. Das haben Sie gerade auch gesagt. Ja. Also heute Nacht, wenn wir unterwegs sind, müssen wir uns auf starken Regen einstellen.
Ja, genau.
Gut, wunderbar. Gibt es eigentlich die Stimmen, die sagen, Klimaschwankungen hat es doch schon immer gegeben.
Hat es ja.
Ja, ich sage, sagen ja auch, also wenn man in Skigebiete geht, dann sagen, das ist normal, es gab mal Winter mit mehr oder weniger Schnee.
Und, na, das sagen, also es kommt darauf an, mit wem man da spricht in den Skigebieten.
Die Skiliftbetreiber sagen das, ne?
Ja, aber die bauen ja auch immer höher.
Das ist richtig.
Woran liegt's? Ja. wenn sich nichts ändern würde, müsste man das wohl nicht machen, ja? Oder also natürlich hat es immer Klimaveränderungen gegeben. Das große Problem ist aber, dass es jetzt so irrsinnig schnell geht. Ja? Ja. Das ist unser Problem. Dass sich mal was ändert, kein Thema. Also wir wissen alle, als die Dinosaurier lebten, war es viel wärmer bei uns. Kann nur keiner mehr von berichten, weil Menschen gab es noch nicht. Also ich will damit sagen, das Problem ist die Geschwindigkeit, mit der die Klimaveränderung, manche sprechen von Klimakrise, der Klimawandel fortschreitet.
Da kommen wir gleich dazu. Ich habe eine Leserfrage von Bernd Hamberger aus Heilbronn. Wie gehen Sie denn damit um, wenn Wetterphänomene in den Medien dramatisiert werden, hatten wir es gerade davon, obwohl die wissenschaftliche Realität anders aussieht?
Wir versuchen zu erklären. Also gerade wenn sowas hochkommt, also natürlich im ZDF gibt es sehr viele Journalistinnen und Journalisten, die lesen natürlich auch andere Zeitungen oder haben andere Quellen, gucken auch bei Social Media und wenn da irgendwie was kommt, oh, da droht jetzt das und das, dann kriegen wir einen Anruf und sagen, ja, könnt ihr nicht mal einen Artikel schreiben zu, was weiß ich, die Schneekatastrophe, die da morgen kommt. Na ja, wir können einen Artikel zum Wetter schreiben, aber über eine Schneekatastrophe können wir leider nicht schreiben, weil die gibt's nicht. Und dann sagen die natürlich, ja, klasse, dann ist das natürlich auch eine Nachricht, dann macht doch das bitte. Und dann machen wir das mit unseren grafischen Mitteln, können wir dann nochmal eine schöne Karte zeigen, sagen, so und so sieht es wirklich aus und so gehe ich damit um. Also wir versuchen das dann wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen und zu zeigen, worum es wirklich geht.
Die Klimaveränderungen sind offensichtlich. Sie haben es angesprochen, auch in immer kürzerer Zeit. Wir machen auch immer einmal pro Monat so eine Übersicht, wie war denn das Wetter bei uns in der Region. Und die Kollegin Sabine Friedrich hat das gemacht, jetzt bei uns. Alle drei Herbstmonate waren deutlich wärmer als der langjährige Durchschnitt. Eine Spanne bei uns zwischen 32,8 Grad bis zu minus 2 Grad hier in Heilbronn. Und wenn man sich mal die Spitzen Quoten, die Tagesrekorde anschaut, Mitte November 18,5, dann 19,6 und wie gesagt 32,8 im November. Ist das die neue Normalität?
Die neue Normalität ist, dass die Extreme zunehmen. Und das bedeutet eben einerseits, dass es auch zu ungewöhnlichen Jahreszeiten noch mal sehr warm sein kann. Und eben halt auch, dass zum Beispiel ein großes Problem sind diese Spätfröste. Die Vegetation, die Vegetationsperiode wird länger. Das heißt, Pflanzen fangen früher an, sich auf die Vegetation vorzubereiten. Also sie fangen an zu wachsen. Und jetzt kommen Ende April oder so, das war in den letzten Jahren häufig ein Problem, kamen dann nochmal massive Nachtfröste. Und dann müssen die Landwirte, die Landwirtinnen und so weiter, die Winzer, die Winzerinnen sich darauf einstellen. Also das heißt, wir müssen, was die Landwirtschaft angeht und auch in anderen Bereichen, wir müssen diversifizieren. Wir müssen uns ganz klar machen, alles, was wir jeweils tun, muss sich darauf einstellen, dass beides möglich ist. Es ist möglich, dass wir 3 Jahre am Stück Dürresommer haben. Es kann aber auch sein, dass dann wieder so kräftige Regenfälle kommen. Und damit umzugehen, das ist unsere große Herausforderung aktuell. Und deswegen sind so 32 Grad mal sind kein Problem. Dieses Jahr war deutschlandweit gesehen übrigens keines von denen sehr heiß. Ne? Wir hatten ja schon 42 Grad mal irgendwann in einem Sommer. Das war, glaube ich, 2019. Oder kann ich jetzt sein, dass ich mich jetzt gerade täusche. Aber das ist schon ein bisschen her. Also in diesem Jahr hatten wir keine 40 Grad. Ja. Und es kann aber durchaus sein, dass es im nächsten Sommer wieder diese 40 Grad geben wird. Und die Frequenz wird immer schneller sein. Also wir werden immer schneller neue Höchstwerte bekommen.
Jetzt gibt es natürlich noch dramatischere Verlierer des Klimawandels. Der Inselstaat Vanuatu hat jetzt den Internationalen Gerichtshof angerufen und der soll klären, ob die Staaten zum Klimaschutz verpflichtet werden. Und fast 100 Regierungen werden angehört, auch die deutsche. Sind einige Inseln nicht jetzt längst schon verloren?
Sind eigentlich schon verloren. Ja, also es geht vor allem, ich glaube, also was diese politischen Sachen angeht, darüber kann ich mich jetzt nicht weiter äußern. Aber es ist völlig klar, dass wir als Industrieländer, die wir mitverantwortlich sind für den enormen Treibhausgasausstoß, dass wir natürlich die Verantwortung haben, neue Regionen zu finden für Menschen, die nicht mehr da leben können, weil die Klimakrise das bewirkt und die jetzt einen neuen Habitat brauchen. Ja, ist völlig klar, dass wir da in der Verantwortung sind. Und ich bin auch sehr gespannt, was da rauskommt bei dem.
Wenn man sich mal anschaut, die Klimawandel in 20 Worten, das kam vom Klimakonsortium, erst real, wir sind die Ursache, erst gefährlich. Die Fachleute sind sich einig und noch können wir etwas tun. Können wir wirklich noch etwas so Konkretes tun?
Ja, denn es kommt auf jedes Zehntel Grad an. Ja, Sie wissen vom Klimaabkommen damals in Paris, da haben wir gesagt 1,5 Grad. Diese 1,5 Grad, da sind sich eigentlich alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einig, werden wir gar nicht mehr halten können. Mhm. Wir laufen auf wahrscheinlich eher 3 Grad zu, also 2 Grad mal auf jeden Fall. Dennoch, es lohnt sich für jedes Zehntel Grad zu kämpfen, denn wie viel das ausmacht, wir haben im Moment in Deutschland ja schon 1,7 Grad. Ja? Und was bei uns passiert, wissen wir alle. Ja? Wir haben enorme Hochwasserkatastrophen. Wir hatten jetzt in diesem Jahr jede Menge. Wir hatten Anfang des Jahres Norddeutschland, dann hatten wir zu Pfingsten da in Rheinland-Pfalz, dann nochmal was in Süddeutschland im Juni. Und es hört gar nicht auf. Und das heißt, wir sehen schon, was das anrichten kann. Ja? Und deswegen lohnt es sich immer noch weiterzumachen. Wir müssen es einerseits anpassen und andererseits nach wie vor so viel vermeiden wie nötig, wie möglich.
Sie haben bei einer Veranstaltung gesagt, dass wegen des Klimawandels auch in Süddeutschland der Wald an ökologischem Wert verlieren wird. Hm. Was heißt das?
Ja, der kommt ja immer mehr in Trockenstress. Also nicht in diesem Jahr. Dieses Jahr war gut für den Wald, weil es gut geregnet hat. Aber eben halt bei den vielen, vielen Dürresommern, die wir zuvor hatten. Das ging ja eigentlich von 2018 bis 2023 durch. Eine kleine Ausnahme bildet da 2021. Aber da ist dann der Wald nicht mehr so resilient. Er kann sich nicht wehren. Wenn er unter Trockenstress gerät, dann stirbt er ab. Und das ist natürlich eine Katastrophe.
Jeder kann was tun, haben Sie gerade auch gesagt. Mhm. Tun Sie auch was Konkretes?
Fahren Sie weniger, fliegen Sie weniger in Urlaub?
Tatsächlich, also ich fliege weniger auf jeden Fall als früher. Ja, und ich versuche, wo es geht, hier in Heilbronn ist mir leider nicht gelungen, aber ja, Bus und Bahn zu benutzen.
Mit der Bahn haben wir es nicht hinzukommen.
Ja, das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Ja, also das versuche ich schon. Und natürlich geht es auch um so einfache Dinge wie die Ernährung. Regional, saisonal, auf Dinge verzichten. Das ist ja auch immer so, wir brauchen nicht alle E-Autos. Besser wäre einfach insgesamt weniger zu fahren. Ja, insofern bin ich auch ein großer Freund von Homeoffice, wo es denn geht. Da sparen wir auch wieder was. Ja, also man kann so viel selber tun. Und denken wir daran, ich habe jetzt gerade wieder was darüber gehört, Baumscheiben hat fast jeder vor seiner Wohnung, vor seinem Haus vielleicht, der auch in der Stadt wohnt, selbst in Heilbronn, die kann man bepflanzen. Das ist gut für die Bienen, das ist gut für die Artenvielfalt. Das hat auch eine Wirkung. Und vor allen Dingen hat es auch die Wirkung, ich nehme andere Leute mit, die sehen, ich gärtne da so ein bisschen, dann bleibt jemand stehen. Ach, das ist ja lustig, was machen Sie denn da? Und dann habe ich dieses gepflanzt und jenes und dann kommen da mehr Insekten. Und dann sind da vielleicht im Frühling, im Sommer auch Schmetterlinge und alles mögliche. Und plötzlich, wir haben dann auch eine Gemeinschaft. Das ist es nämlich immer. Also viele Leute sagen, also ich würde ja was machen, aber mein Nachbar, ne, der fährt immer noch mit dem SUV rum. Und so ist es eben nicht. Das sagt nämlich jeder. Jeder denkt, also ja, mein kleiner Beitrag ist es nicht. Aber an sich sind wir uns alle so einig und das muss uns klar sein. Und das wird uns klar, wenn wir gemeinsam handeln. Das ist es ja mal. Wenn ich mich selbst wirksam erlebe, da sehe diese Baumscheibe, die blüht dann im Frühling schön und andere Leute freuen sich auch mit darüber, dann habe ich was Positives gemacht, einen Anstoß gegeben, bin vielleicht ein Vorbild und ja, so könnte es gehen.
Sie haben auch bei der Veranstaltung gesagt, das fand ich sehr interessant, dass Sie von der Politik fordern, klimaschädliches Verhalten gehört bestraft.
Ja, sanktioniert. Ich weiß nicht, ob ich wirklich bestraft habe, bestraft gesagt habe. Es mag sein. Ja, natürlich. Also wir müssen klimafreundliches Verhalten fördern und das schaffen wir nur, indem wir klimaschädliches sanktionieren. Ich weiß noch, dass meine Eltern, als ich klein war, die sind gelegentlich irgendwo hingeflogen, nach Ägypten oder sowas. Dann kamen die wieder und brachten, und das war was ganz Großartiges, dass die fliegen konnten. Dann brachten sie irgendwie die Tütchen mit Zucker und Salz mit und wir Kinder waren begeistert. Und das war wirklich eine ganz große Ausnahme, dass man irgendwo hingeflogen ist. Ja? So muss es wieder sein. Es kann doch nicht sein, dass jeder sich einfach mal so einen Flug nach XY leistet.
Also da, zum Shoppen nach London.
Ja, furchtbar. Oder für weiß ich nicht, einen Tag nach Mallorca, ein Hotel brauche ich gar nicht, weil am nächsten Tag fliege ich wieder zurück. Da wird mir schlecht. Wenn ich, ja, so, ja.
Da passt natürlich noch eine Leserfrage. Wie erklären Sie sich denn, dass trotz der deutlichen wissenschaftlichen Beweise für den Klimawandel immer noch viele Menschen skeptisch sind und immer mehr skeptischer werden? Was können denn die Meteorologen tun, um das Bewusstsein dafür zu stärken?
Tja, das ist...
Sie nehmen das doch auch wahr, dass die Skepsis eher wieder in letzter Zeit...
Ich will es anders sagen. Natürlich gibt es immer Leute, die skeptisch sind. Skeptik an sich oder etwas in Frage zu stellen, ist ja per se auch gar nicht schlecht. Wir Naturwissenschaftler sind immer gegenüber allem skeptisch. Ja? Es kommt darauf an, auf was man diese Skepsis gründen kann. Gibt es dafür irgendeine wissenschaftliche Erklärung? Und die gibt es dann eben nicht. Und so sind es eigentlich nur sehr laute Menschen. Und sehr laute Menschen ziehen dann vielleicht andere mit. Und insofern, ich erlebe das, also jedenfalls mir gegenüber nicht, dass da, oder ganz selten, dass da jemand wirklich ernsthaft skeptisch ist. Ich denke, ich fürchte oder bin eigentlich davon überzeugt, das sind Menschen, denen man es nicht gut genug erklärt hat und denen man auch nicht gut genug erklärt hat, du musst jetzt keine Angst haben, wir kriegen das hin. Du kannst deinen Beitrag leisten, andere leisten ihren Beitrag und dir wird nichts weggenommen, sondern es ist vielleicht was Schöneres, statt schneller, höher, weiter, irgendwie näher, überschaubarer, kürzer und so weiter, ja? Also das, man muss sich dagegen stellen.
Erklären ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Wetterphänomene sind eben nicht immer so einfach zu erklären und mit einfachen Antworten. El Niño beschäftigt jetzt die Menschen, die Folgen, ein immer wiederkehrendes Phänomen. Wir wissen, dass sich die Meere aufheizen. Jetzt kommt La Niña. Was bedeutet das für uns?
Also jetzt muss ich doch ein bisschen ausholen, weil nicht jeder vielleicht sofort weiß, was El Niño ist. Also es ist eine Ozeanströmung im Südpazifik und El Niño sorgt immer dafür, dass vor der peruanischen Küste warmes Wasser ist und das führt dann dazu, dass die Fische sterben, weil die davon abhängig sind, dass da das kalte Tiefenwasser nach oben kommt. Das passiert regelmäßig bei El Niño, also Weihnachten. Deswegen heißt es El Niño. Und wenn wir so einen El Niño haben, dann haben wir insgesamt auf der Welt global höhere Temperaturen. Nicht nur im Wasser, sondern auch in der Luft. So, und La Niña ist sozusagen genau das Gegenteil davon. Das ist es dann so, dann ist es kalt vor der peruanischen Küste und sogar noch etwas kälter als im langjährigen Mittel. Also wir gehen immer von einem El Niño in ein La Niña über eine neutrale Phase. Und im Moment sind wir gerade in dieser neutralen Phase. Es kann sein, dass uns La Niña hilft, in Anführungsstrichen, dass jetzt 2025 vielleicht nicht wieder rekordwarm wird, wie jetzt 2024 und 2023, global gesehen. Für uns in Deutschland bedeutet das jetzt erstmal wenig. Aber wir wissen, dass der Nordatlantik auch aktuell extrem warm ist. Eigentlich schon seit 2 Jahren ist er so warm, wie man das gar nicht kennt. Und da sind da sind sich die Forscher noch nicht hundertprozentig einig, woran das liegt. Das hängt nur bedingt mit El Niño zusammen. Man vermutet, dass es auch was damit zu tun hat, dass die Schiffstreibstoffe sauberer geworden sind. Denn wenn nicht so viele Aerosole in der Luft sind, dann kühlen die auch nicht so stark das Klima. Und das könnte eine Möglichkeit sein, ein Grund sein dafür. Oder es gab diesen Ausbruch 2022 von dem Hunga Apati, das ist so ein Unterseevulkan. Auch der könnte Einfluss auf diese Wassertemperaturen haben. Aber es ist besorgniserregend, dass auch der Nordatlantik besonders warm ist aktuell.
Vieles hängt mit vielem zusammen. Wenn man sich die Alpen anschaut, der Permafrost löst sich, Gipfel brechen ab. Und ganze Bergdörfer, wir sehen es jetzt gerade wieder in der Schweiz, müssen evakuiert werden, weil da viel abrutscht an den Hängen. Dementsprechend ist das erst der Anfang der Gefahren, die in den Alpen mitstehen. Weil den Permafrost, wenn der sich löst, den kann man ja nicht aufhalten, oder?
Nee, den kann man nicht aufhalten. Da ist eher die Frage, wie verantwortlich ist es, noch neue Streben für irgendwelche Seilbahnen zu bauen, die im Permafrost sind. Mhm. Das muss man sehr kritisch überlegen. Also natürlich werden die Alpen überwacht. Ja, da gibt es Glaziologen, die dann so kleine, wie soll man das nennen? Das sind, glaube ich, Metallstäbe zwischen entsprechenden Cliffs, die es da gibt, in den Felsen anbringen, um zu gucken, bewegt sich da was. Ne? Dann hat man eine Art von Fernerkundung, kann sagen, oh, da bewegt sich was. Dann müssen wir den darunter verlaufenden Wanderweg einfach sperren. Das wird schon beobachtet. Da müssen wir jetzt nicht an sich hoffentlich keine Angst haben, aber wir haben es ja in den vergangenen Sommern immer wieder erlebt, dass die irgendwelche Hüttenzuwege gesperrt werden mussten, weil eben was passierte oder zu passieren drohte. Also es ist mit Sicherheit der Anfang.
Aber dort, wo jetzt diese Seilbahnen stehen, was eben früher als sicher galt, weil es im Permafrost eben den Halt gab, und wenn sich der jetzt löst oder schmilzt, dann ist das ja eine zusätzliche Gefahr, die für die Zukunft aufkommt. Ne?
Ja, da haben Sie vollkommen recht.
Also nicht nur, dass wir immer weniger Schnee bekommen und immer höher zum Skifahren müssen, ist das noch ein weiterer Punkt, den man berücksichtigen muss. Eins hat mich jetzt auch noch mal bei der Vorbereitung gewundert, immer mehr Strände verschwinden, auch als Folge des Klimawandels und des Anstiegs des Meeresspiegels. Mehr als die Hälfte der weltweiten Sandstrände könnte bis zum Ende des Jahrhunderts verschwinden.
Ja, ist das so? Ja, das, wenn Sie das gelesen haben, wird das schon stimmen. Ich selbst bin jetzt kein Meeresforscher, keine Meeresforscherin. Ist aber auch wieder klar, denn wenn wir größere Hochwasser haben und größere Stürme haben, dann können die natürlich auch mehr Sand abtragen. Und wenn wir insgesamt den Meeresspiegel anheben, ist ja auch klar, das war ja Ihr Beispiel mit Vanuatu zum Beispiel. Da gibt es noch andere. Hier gibt es Mücken oder sowas. gibt es noch andere, jetzt Bangladesch oder sowas. Ja, also Dinge, die wirklich untergehen. Werden. Und dann verschwindet da natürlich auch der Strand. Also insofern, klar.
Dann habe ich noch eine Frage von einem Leser zu den Wetterwarnungen. Wetterwarnungen können Leben retten, aber auch unnötig Panik auslösen, wenn sie nicht zutreffen. Wo sehen Sie denn die Grenze zwischen Vorsicht und Übertreibung?
Das ist ein sehr schmaler Grat und eine sehr wichtige und gute Frage. Also wir stellen die uns auch immer, wie doll hauen wir jetzt auf die Pauke? Ja. Wir hatten es gerade eben schon mit der Schneekatastrophe. Und wie viel im Vorfeld haue ich schon auf die Pauke. Es ist ganz einfach, eine Stunde vorher zu sagen, hey, da passiert was ganz Schlimmes. Aber wir wollen natürlich vorgewarnt werden. Und es ist ein schmaler Grat. Da bin ich natürlich Freund der Single Voice Policy des Deutschen Wetterdienstes. Also mit einer Stimme sprechen. Mhm. Der Deutsche Wetterdienst gibt die Unwetterwarnung hervor. Wir beim ZDF sind verpflichtet, die auch genau so weiterzugeben. Und was wir als Meteorologen dann in unserem Wetterbericht daraus machen, das ist dann eine andere Sache. Ja, also die Unwetterwarnung ist eine amtliche jährliche Verlautbarung des Deutschen Wetterdienstes und wir erklären dann die Hintergründe in unserem Wetterbericht.
Aber man sieht ja sehr viele, auch bei den Push-Meldungen kommen ja sehr viele Wetterwarnungen und die können natürlich schon irgendwann verpuffen, wenn man dann sagt, naja gut, okay, so schlimm wird es schon nicht kommen, wenn man jetzt die 10. Warnmeldung irgendwo bekommt. Dann hat man aber Folgen wie in Valencia vor kurzem. Oder im Ahrtal.
Ja, also ich weiß nicht, ob ihr, also man kann ja bei diesen Push-Nachrichten auch einstellen, dass ich halt nur gewarnt werde, da wo ich auch gerade bin. Kommen da nicht ständig irgendwelche Warnungen auf. Also wer ständig irgendwelche Warnungen für, keine Ahnung, für München oder für meinetwegen Stuttgart, aber ihr sitzt in Heilbronn, das ist natürlich dann irgendwie blöd. Dann hat man irgendwas Blödes eingestellt. Ja, das sollte man sich schon dann, dass man vielleicht auch noch, wenn man irgendwie Verwandte hat oder so, dass man diese Region dann auch noch sich zeigen lässt, da passiert vielleicht was. Aber da ist man natürlich auch selbst in der Pflicht, das vernünftig einzustellen. Und auf jeden Fall bin ich jemand, der sagen würde, lieber war nicht einmal zu früh als einmal zu spät. Ja, also im Zweifel sage ich lieber, es kann, das Wichtige ist eigentlich, das immer zu übersetzen. Also wir sagen ja ganz oft, es fällt da so und so viel Regen. Aber was bedeutet dann das jetzt? Dann müssen wir eigentlich immer dazu sagen, ja, kleinere Bäche werden über die Ufer treten. Und dann kann sich jeder fragen, Moment mal, kleinere Bäche, ich bin in dieser Region, habe ich einen kleineren Bach in der Nähe oder nicht? Ist das für mich gefährlich? Und das ist eigentlich das Wichtige. Oder auch wir sagen, Orkanböen müssten aber eigentlich auch immer dazu sagen, das ist dann auch eine Frage der Zeit. In der 19-Uhr-Sendung habe ich normalerweise 1:10 Zeit. Sagen, ja, also im Augenblick einige Bäume noch belaubt, was auch immer, Orkanböe, da wird es Bäume umhauen und deswegen machen sich darauf gefasst, da werden auch Bahnstrecken betroffen sein. Ja, da wird also der Verkehr wird nicht vielleicht direkt zum Erliegen kommen, aber es wird Beeinträchtigungen geben. Ja.
Aber so, dass man konkret den Menschen sagt, also bitte verlassen Sie jetzt Ihre Häuser.
Das kann ich nicht. Können Sie natürlich nicht. Ja. Das ist, da wäre ich völlig überfordert.
Man könnte ja eine Panik auslösen, ne, wenn die alle ins Auto springen und dann plötzlich.
Ja, das sind ja auch ganz andere. Das sind ja andere Warnketten. Das machen andere. Das machen dann, keine Ahnung, Landratsämter oder Menschen, die sich vor Ort auskennen. Ja, das ist ja das. Wir machen ein Wetter für ganz Deutschland. Mhm. Und natürlich ist da sowas wie ein Ahrtal oder auch Heilbronn. Das ist halt in diesem großen Ganzen mit drin. Aber wir können nur sagen, da drohen vielleicht heftige Unwetter oder da können sogar, weiß ich nicht, Tennisball, große Hagelkörner runterkommen. Sowas kann im Sommer passieren. Und das sind die Regionen, wo es besonders schlimm werden wird. Aber alles andere ist dann auch was Lokales.
Sie haben gerade vorhin die grüne Hölle angesprochen. Mhm. Sie erklären ja auch Wetterphänomene und sehr anschaulich mit grafischen Elementen, ob es nun Gewitter sind, ob es Tornado, Regenbogen, UV-Strahlen sind. Gibt es Zuschauer, die ganz spezielle Fragen an Sie haben?
Kommt vor.
Und also ja. Dass Sie etwas ganz Besonderes von Ihnen auch wissen möchten, dass Sie sich ganz besonders auch mit dem Wetter oder mit den Phänomenen.
Ja, immer wieder. Also ich erinnere mich noch an eine Sache, da hatte ich irgendwann mal bei Dreisat, war das glaube ich, den Mistral so ganz kurz eigentlich nur erwähnt. Und dann kam dann so eine Rückmeldung, so wie, oh, ich habe mich immer gefragt, warum es jetzt hier in der Côte d'Azur das Wasser so irre kalt ist und jetzt haben Sie es mir erklärt und ich war so glücklich. Das ist super. Mhm. Ja, also doch, das kommt. Sie meint es jetzt aber eher, ob es ein Impuls ist, dann daraufhin, dass ein Zuschauer sagt, hier, ich wüsste gerne mal was darüber, kommt auch vor. Da ging es mal, glaube ich, um Lichtstärke oder sowas. Da wollte mal einer was erklärt haben. Mhm. Und dann haben wir mal geguckt, gibt es da irgendwie einen Anlass, dass wir darüber mal sprechen können. Haben wir dann auch gemacht. Ja, klar, logisch. Also wir nehmen alles auf, was da so kommt.
Ja, und ich glaube, da kann man es am besten auch veranschaulichen, dass man einfach auch mal ein bisschen erklärt bekommt, wie setzt sich so ein Tornado zusammen, was steckt da dahinter, welche Auswirkungen hat es immer. Das Schöne an unserer Sendung ist, die geht nicht nur 1:10.
Wollen Sie jetzt sagen, es geht doch zu Ende, oder was?
Es geht zu Ende, aber nur die Sendung geht zu Ende. Nach 33 Minuten. Und wir wollen Sie ja zu Wolfgang Heim rechtzeitig entlassen. Aber jetzt brauchen wir noch was Gutes, was Positives, obwohl Sie sehr viel Positives gesagt haben. Wetterprognosen sind Ihr Job. Gibt es eine positive Prognose für die nächsten Jahre?
Für die nächsten Jahre?
Ja.
Oh, weia. Also,
wir wollen ja Mut machen ein bisschen, so kurz vor Weihnachten.
Ja. Also wenn wir uns alle wandeln, dann ist das eine gute Nachricht. Und ich habe ein paar Sachen angesprochen, die jeder Einzelne machen kann. In der Summe sind wir viele. Ich halte irgendwie nicht so sehr viel davon, immer nur der Politik zu sagen, was Sie auch zitiert haben, natürlich klimaschädliches Verhalten sanktionieren, klimafreundliches irgendwie befördern. Das ist das eine. Aber trotzdem sind wir als Masse der Bevölkerung, haben wir eine unheimliche Macht. Und wenn wir Und wenn uns klar ist, dass unser Vorbild wichtig ist und dass dann auch der Nachbar mit seinem SUV sagt, ja, und übrigens deine Baumscheibe finde ich ganz klasse, ja, dann fährt er vielleicht demnächst keinen SUV mehr, wer weiß es denn. Ja, also insofern, das ist die gute Nachricht für uns alle. Wir haben es in der Hand. Wir hatten es ja auch in der Hand, dieses Klima so zu erwärmen. Also können wir auch das Gegenteil. Langsam aber sicher.
Mit dieser hoffnungsvollen vorweihnachtlichen Botschaft wollen wir die Sendung beschließen. Herzlichen Dank, dass Sie sich gestellt haben und vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen. Dankeschön.
Bitte.
Danke Ihnen fürs Zuschauen. Weiter geht's natürlich mit Ohne Ausrede dann im neuen Jahr. Jetzt wünscht Ihnen das gesamte Team von Stimme TV eine schöne, ruhige, besinnliche Vorweihnachtszeit. Und auf den Januar können Sie sich dann schon mal freuen. Dann werden wir auch einige der Spitzenpolitiker bei Ohne Ausrede begrüßen können. Dann beginnt ja der Bundestagswahlkampf auf vollen Touren zu laufen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gut informiert und bis zum nächsten Mal.